Herzlich willkommen beim Dünn und Schwach Podcast. Hier erfährst du alles über die Themen Training, Coaching, Alltag und Energy Drinks mit deinen Hosts Moritz Rockdöschel und Kevin Speer.
Hallo, mein Name ist Moritz.
Mein Name ist Kevin. Ich habe darauf gewartet, dass du wieder irgendwas veränderst.
Also nee, weil ich habe dich schon so angeschaut, weil du hast mich so neugierig, erfreut angeschaut, so wie ich es jetzt vielleicht beschreibe.
Okay, interessant.
Ja, nee, heute stimmt, das letzte Mal, was habe ich das letzte Mal gesagt? Dass ich Jesse heiße oder so?
Yeah. Ja, irgend sowas.
Ja. Ja, nee, heute nicht. Heute war ich nicht lustig. Leider nicht. Okay. Wir haben übrigens Start in die Folge. Wir haben eine Beschwerde gekriegt.
Nein.
Ja, eine schwerwiegende Beschwerde. Also wir müssen uns jetzt so ein bisschen Gedanken machen, wie wir damit umgehen. Aber der Herr Dr. Professor Simon von Gavanda hat uns geschrieben.
Hat er wegen BFR-Training geschrieben?
Nee, er hat gesagt, er wurde nicht erwähnt. Scheiß Folge. Ja. Also jetzt
Was soll ich dazu sagen, Simon?
Also jetzt ist vorbei. Aber jetzt hat er es immerhin geschafft. Jetzt wurde er jetzt erwähnt.
Das freut mich.
Das reicht für zwei Folgen, glaube ich.
Gut, damit sollst du jetzt bitte mal wieder gesättigt sein. Dann gucken wir demnächst weiter, ja?
Ja.
Gut, haben wir aufgenommen. Beschwerdemanagement läuft auf jeden Fall bei uns.
So ist
genauso gut wie in der Krafthalle.
So ist es.
Perfekt, danke. So, trinken wir was. Ich habe Durst.
Ja, wir hatten heute nur noch eine sehr geringe Monsterauswahl hier leider. Deswegen müssen wir den weihnachtlich aussehenden, überhaupt nicht weihnachtlich schmeckenden Watermelon Ultra trinken. Ich habe den ewig nicht gehabt.
Der ist aber ausnahmsweise kalt. Die Kühlschränke durften heute Morgen an sein.
Ja, die laufen nur manchmal.
Je nachdem, was für ein Tag ist. Mhm. Ab morgen ist im Penny Monster im Angebot.
Kevin schaut gerade Jesse fragend an. Die reagiert aber nicht. Also es gibt leider kein Monster mehr in der Krafthalle.
Nee.
Nee, nie wieder. Nur noch das Watermelon. Davon gibt es nur noch zwei Stück, die haben wir jetzt.
Die haben wir jetzt getrunken. Gibt einfach kein Energy mehr. Ja, geht's dir gut, Moritz?
Mir geht's gut. Wie geht's dir? Du hattest ein anstrengendes, langes, schönes, aufregendes, wie auch immer, Wochenende hinter dir.
Schön beschrieben, ja.
Ja, erzähl doch mal. Also ich meine, wir haben ja letzte Woche schon drüber geredet, aber jetzt quasi Rückblick, wie war's?
Also heute ist so der erste Tag, wo ich, na gut, gestern ging's auch wieder gut, ne? Aber so nach einer Reise. Und Jesse denkt ja immer, wir haben dir nichts getan. Das ist ja auch das Gerücht, was Lorenz auch hier verstreut hat, dass wir eigentlich vom Nichtstun fertig waren. So. Und haben wir am Donnerstag. Wir haben Donnerstag trainiert.
Jesse hat dir gerade vorgeworfen, dass die Jungs nicht mal trainiert haben.
Und davon hatte ich bis Sonntag Schmerzen. So. Das vorweg gesagt. Aber, also wenn man so unterwegs ist und drum und dran und das war ja auch ein Wochenende durch die Konferenz, was ordentlich fordernd war, brauchte man so ein, zwei Tage, um wieder reinzukommen in den Alltag und Co. Aber alles gut, ich will mich da auch nicht beschweren. Jetzt bin ich wieder 100% fit, habe mich gut ausgeruht. Wien war ein großartiges Wochenende. Also ich liebe ja Wien total. Einfach die Stadt an sich, die Menschen, die Sprache. Bis zu dem Punkt, wo wir im Burger King waren. Ja, wir waren im Burger King einmal, musste sein. Wo eine Frau sich mit ihrer Mutter am Telefon gestritten hat wegen dem Urlaub und dann einfach nur geschrien hat, ja geht's scheißen. Und dann denkst du, okay, interessant, wie die Wiener mit ihren Eltern reden. grundlegend, Wien ist einfach immer eine Reise wert. Warst du überhaupt mal in Wien gewesen?
Ja. Ich war in Wien, ja. Ich glaube, ich war sogar zweimal. Ist aber auch schon eine Weile her.
Ja. Und wir haben ja noch unsere Reise vor uns. So, aber Wien wirklich schön, einfach mal ein Wochenende mal zu verbringen, unabhängig jetzt vom Training oder sonst was, auch einfach kulturell und Co. Einfach toll. Also ich meine, wir waren den Samstagabend, waren wir essen in dem Museumsviertel, beim Museumsquartier und dann war halt daneben war so eine, ich weiß nicht mehr, was das alles ist für Gebäude, der Alex Pürzel, ehemaliger Geschichtslehrer, weißt du, was der uns alles erzählen konnte auf der Fahrt? Unfassbar. So über alle Gebäude, alles konnte er erzählen, mit Jahreszahlen belegt. Unfassbar. Naja, anyways, davor waren halt auch relativ viele historische Gebäude, ein Park. Und dann war da einfach so ein Techno-Rave, der mitten in der Innenstadt war, organisiert von der Stadt. Einfach für die Jugendlichen, so aus kultureller Sicht. Die machen so viel in dem Bereich, besonders im Sommer, Open Air und Co. Es ist einfach eine lebenswerte Stadt. Und deswegen ist ja, glaube ich, auch seit 5 Jahren die lebenswerteste Stadt Europas, der Welt.
Echt jetzt?
Seit 5 oder seit 4 Jahren in Folge, ja.
Krass, basierend auf was für Parametern?
Das ist alles Mögliche, von öffentlichen Nahverkehrsmitteln zu Wohnungsnot, zu Arbeitslosigkeit, zu Trinkwasserqualität
und so weiter. Krass, okay, also wirklich sehr umfangreich.
Ja.
Okay.
Und da ist auf jeden Fall Wien immer entweder Erster oder halt eben ganz vorne mit dabei. Und keine deutsche Stadt, keine amerikanische Stadt. Wer hätte das bloß gedacht?
Ja.
Naja, ich glaube, Vancouver ist noch das Nächste. Aber um darauf zurückzukommen, Wien einfach sehr lebenswert. Wir sind Donnerstag angekommen, um jetzt mal chronologisch ein bisschen was zu erzählen. Wir sind ins Hotel eingecheckt und sind von dort eigentlich in das Gym. Wir haben dann Sport gemacht.
So. Was habt ihr denn da gemacht?
Wir haben Oberkörper trainiert.
Du mit Lorenz?
Und ja.
Lorenz hat sich die Geräte und Übungen ausgesucht?
Nee, wir haben nicht richtig zusammen trainiert. Also. Wir haben so ein bisschen parallel mal trainiert. Hier und da. So, aber jeder hat eigentlich für sich trainiert. Weil es halt auch nicht...
Wie war es für... Lorenz war da schon mal, oder?
Ja, Lorenz sieht normal aus dort.
Ja, das haben wir schon gedacht.
Ich sehe ganz schlimm aus da drin.
Sind denn da wirklich... Also ich meine, wir haben ja gestern schon so ein bisschen über ein paar Dinge geredet, brauchen wir jetzt nicht alles aufgreifen, aber wie ist es denn da so drin? Ich meine, ich glaube, wir hatten schon mal drüber geredet oder ich hatte mit Sascha mal geredet und irgendjemand meinte, dass da mehr normale Menschen sind, als man sich's vorstellt.
Ja, schon. Okay. Auf jeden Fall. Es gibt viele junge Leute, die da trainiert haben. Es waren also Leute, die halt auch noch nicht so Krafttrainings erfahren waren, aber dann hast du halt gleichzeitig, also die Spanne ist halt so riesig, hast du so Bodybuilder, wirklich all out gehen. Einer, der war halt 2 Stunden an derselben Übung und so. Also wirklich Leute, die nochmal ein ganz anderes Level erreichen. Also ich meine, wenn du hier bei uns in die Krafthalle reinkommst, denken Leute schon so, boah, sind das krasse Athleten. So, und wenn du da halt reinläufst, da sind schon teilweise auch echt heftige Leute da. Okay. Also Strongman, du bist und reingekommen. Und was schreist du schön da rein?
Alle natural.
Ja. Natürlich. Bist reingekommen, dann guckst du nach links, dann macht die eine Frau macht schon ihre Bodybuilding-Kür, also macht so quasi ihre Stage-Kür. Ja. Daneben macht jemand Strongman. Dann sind welche am Kabelzug, dann ist der hier von Lea, der Freund, da gewesen, der Gewicht eben macht. Mhm. So, dann hast du direkt vor dir sind auch die ganzen Bankdrückstationen, machen Leute ein bisschen Powerlift. Es ist einfach verrückt.
Mhm.
Ne? Und dann oben in der einen Ecke hast du ja nur diese ganze Armecke, hast du halt 8 verschiedene Stationen für Bizeps. So, und dann.
Also, ich meine, der Bizeps muss man ja fairnesshalber sagen, das ist auch A, ein sehr großer Muskel und ein sehr komplexer Muskel. Also, ich meine, da sind so viele Gelenke dran, der kann sehr viel, da braucht man definitiv mindestens 10 Geräte, weil Kurzhantel reicht definitiv nicht aus.
Ja, und du weißt ja, wie auf Österreichisch Arm genannt wird?
Astel.
Ja. Und ich weiß nicht, ob es österreichisch ist, aber auf jeden Fall da im südlichen Bereich. Und dann, wir waren bei der Konferenz den ersten Tag und Leute haben sich eingecheckt und wir waren so am Quatschen. Auf einmal kam der Alex Pürzel zu uns. Er meinte so, Leute, ich muss kurz unterbrechen. Der Typ, der heißt Astel mit Nachnamen. A-S-T-L. Wie geil ist das denn? Und dann und guck dir seinen Arm an. Und dann meinte er so, sorry, ich muss das kurz mal loswerden. Und dann ist er wieder weg. Also es ist so ein authentisch,
krass,
lieber, lustiger Typ. Das kannst du dir einfach nicht vorstellen. Steht der mit einem Nacken da? Wirklich, der ist, unfassbar. Egal, wir waren auf jeden Fall trainieren. War spaßig, 2,5 Stunden waren wir dort. Danach sind wir in das Anabol gegangen, weil da war ich noch nicht gewesen. Die haben ganz interessantes Prinzip, die haben gar keine Speisekarten, sondern du machst alles über einen QR-Code. Und dann hast du halt quasi eine Website offen und kannst dann eine gesamte Bestellung machen und kannst sie auch dort schon bezahlen. So, und musst nur deine Tischnummer letztendlich angeben. Erstmal von den Preisen erschlagen. Also muss ja ehrliches Feedback geben, so von den Preisen erschlagen. So eine Bowl hat dann bei 20 Euro angefangen. Und denkst so, uff.
Angefangen?
Ja, also.
Was für Bowls habt ihr euch dann gegönnt?
Ich hatte auf jeden Fall eine Bowl mit Beef gehabt und mit Reis, mit Edamame, mit, also ganz viel Gemüsekram.
Hört sich nach 50 Euro an.
Ja, war 20 Euro. Also war eine von diesen 21 Euro. Das war so, also die sind relativ gleich von den Preisen. So. Du kannst halt Steak
also 50, 60 Euro. Also es geht nicht endlos. Ach doch, es geht, okay.
Du kannst nochmal Steak holen, das kostet 50, 60, 70 Euro.
Aber ein extra Steak dazu, nicht in dieser Bowl drin.
Okay, ja. Aber die Bowls waren 20 bis 28 Euro, glaube ich. So, aber man muss tatsächlich lassen, kam schnell, super lecker und war einfach mega sättigend. Also war halt einfach mega gutes Essen, nettes Ambiente. Es sieht immer so, ich weiß nicht, wie dein Eindruck von war, von das Anabol. Das sah für mich auf den Videos und Bildern immer aus, als wäre es im Hochhaus irgendwie im 12. Stock. Vielleicht habe ich auch einfach einen komplett falschen Eindruck gehabt.
Da hast du einen falschen Eindruck, weil das ist im Erdgeschoss.
Ne? Das ist im Erdgeschoss.
Ja, weil ich habe das schon mal gesehen, dass da draußen auch so eine ebenerdige Terrasse quasi davor wie so ein Gartenbereich ist.
Ich dachte aber immer, das wäre im Hochhaus und also, da wäre da so eine Terrasse davor.
Verstehe ich. Ich kann mich noch daran erinnern, als der Andi Pürzel mal damals dieses Video gemacht hat, wo sie das geteasert haben, wo der in diesem Rohbau sozusagen drin saß. Da sah es tatsächlich aus, als ob das, weil man hat ja das Gebäude dann gezeigt und das ist ja dieses Hochhaus so.
Ja.
Und da hätte man das tatsächlich denken können. Also ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, aber ich habe diesen Außenbereich schon mal gesehen.
Sondern es ist halt immer geil, weil die Adresse ist im Marina Tower, ist in dem Tower drin, aber es ist halt am Ende so im Erdgeschoss halt direkt neben dem Billa. Aber es ist total, total nett gemacht mit vielen Details und so. Also wirklich klasse Restaurant. Ist halt, muss halt gucken, wann man preislich das möchte, weil du zahlst halt am Ende für Tageskarte 25 Euro, gehst dann halt essen, zahlst mit Getränk dann auch nochmal 30 Euro, das ist das sein, wenn du zwei Getränke holst. So, und schon bist du halt für einen Besuch 55 Euro los.
Wie ist Wien denn sonst? Also wie sind Hotelpreise?
Achso, die haben uns jetzt Hotel gebucht und das war sehr, sehr gut. Ich glaube, wir haben eine Nacht noch dazu gebucht, das hat dann 120 jetzt für uns beide gekostet, also 60 pro Kopf, das war okay. War aber direkt am Hauptbahnhof. Und das war halt wirklich in Ordnung. Also deswegen, von den Kosten geht es tatsächlich. Mhm. Lebensunterhaltungskosten brauchen sich gar nicht unterhalten, weil die sind halt extrem gering, aber fürs Wohnen sehr gering. Die haben ja
das verstehe ich nicht. Wieso ist das so? Ich habe das so oft schon gehört. Ich habe mich mit irgendjemandem unterhalten, der ist auch nach Wien gezogen und der meinte, er ist runtergezogen wegen den Wohnungskosten. Und ich kenne so ein paar Fotos von der Wohnung und ich denke mir so, das ist abartig.
Die Stadt Wien hat unfassbar viele von diesen Sozialbauwohnungen, aber nicht wie bei uns, wo wir denken, Sozialbauwohnung ist ja der letzte Abstieg, sondern, also ich kann jetzt nicht die genaue Zahl sagen, aber irgendwie 40% von Wienern wohnen in diesen Sozialbauwohnungen. Das sind aber wirklich einfach gut gepflegte Wohnungen. Und wenn du halt nicht sehr viel Einkommen hast und kein sehr hohes Einkommen hast, kannst du dich auf die bewerben und bekommst dann eine Wohnung.
Okay, und was ist dann mit, in Anführungsstrichen, freien Wohnungen? Wie ist das also, da preislich?
Das weiß ich jetzt nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es halt aber auch nicht zu krass viel teurer ist, weil du, wenn du die Auswahl hast, halt eben...
Ja, okay, gut, du musst das ja anpassen, sonst funktioniert es nicht. Aber krass, das ist echt, also, weil wenn du so Videos, Fotos von Wien anschaust, so, das, ich meine, das ist eine wirklich, so, das ist ja, ich meine, wenn du an Deutschland denkst und du denkst an eine wirklich schöne Stadt, so tendenziell halt München, Hamburg, würde ich jetzt mal so sagen, ich meine, man würde nicht an Berlin oder Köln vielleicht denken.
Nicht unbedingt,
So, und wenn du zum Beispiel an München denkst so, und da irgendwie rumläufst, so, da gibt es halt schon krasse Wohnungen, wirklich geile Gegenden und so weiter, aber es ist halt geisteskrank teuer. Und wenn ich jetzt an Wien denke, das ist in noch schöner sozusagen. Wieso ist das günstiger?
Es ist traumhaft, aber die Stadt Wien macht halt alles richtig.
Ja, das ist tatsächlich
du hast halt das U-Bahn-System, alle 3 Minuten kommt die Bahn.
Ja, krass.
So, du hast mehrere von den U-Bahnen. Die kommt immer pünktlich. Dann hast du oben noch die Straßenbahn, die lang fährt. Du hast riesige Fahrradwege. Du kannst super gut zu Fuß, kommst du da überall rum. Es ist halt einfach, und es sieht einfach schön aus.
Ja.
Es ist einfach wirklich schön.
Krass.
Deswegen bei Wien, deswegen ist es auch so lebenswert sicherlich. Ich glaube, ein großer Einfluss sind diese Wohnungskosten.
Mit Sicherheit.
So der Nick zum Beispiel, der da auch gewohnt hat, der hatte auch so eine Sozialwohnung gehabt. Und die war super. Ich glaube, die haben 60, 70 Quadratmeter gehabt und die haben ein paar hundert Euro nur gezahlt, weißt du?
Krass, ey.
Und das halt in einer der Hauptstädte Europas. Und ich glaube, das macht Wien dann halt eben wiederum so besonders. Ich glaube, er hat damals, also ohne jetzt, ich glaube, das hat er kein Problem mit, er hat, glaube ich, die Firma in Deutschland angemeldet gelassen, weil es steuerlich ein bisschen günstiger war. Ich glaube, dass nämlich in Deutschland Steuern noch ein bisschen günstiger sind als in Österreich. Aber es ist jetzt auch Halbwissen. Mhm. Und, aber die Wohnungskosten sind da deutlich geringer und das die Lebenskosten. Ne? Also selbst im Supermarkt war nicht viel Unterschied. Vielleicht ein bisschen teurer als bei uns. Ein bisschen.
Okay. Ja, interessant. Ja, weil als du vorhin das gesagt hast, so mit hier, wie hast du es gesagt, so quasi die beliebten Städte, so wo man halt einen guten Lebensstandard hat. Ich meine, ich glaube, dass da auch eine Zeit lang Stockholm mit drin war. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher.
Kann ich mir vorstellen,
aber so Schweden, Norwegen und so weiter ist natürlich, in Norwegen ist nochmal extremer, aber Schweden auch sehr, sehr schön, Stockholm gerade. Aber da wird es halt unangenehmst teuer.
Ja.
Und deswegen finde ich das spannend, dass Wien da echt in so
eine Ich denke, auch so klimatische Bedingungen spielen mit rein und guck mal, was du an Freizeit machen kannst. Also wenn du bedenkst jetzt, du kannst in Wien, hast du einen wunderschönen Sommer, du kannst da relativ schnell in die Berge kommen, ins ganze Umland und im Winter genauso. Ich meine, du kannst nicht in Wien direkt Wintersport betreiben.
Das ist tatsächlich das ganze Jahr über sehr attraktiv.
Ja. Das ist so ein bisschen wie in München zu leben. In München hast du auch die Berge relativ nah bei dir. So. Nur, dass du halt in München nicht leben kannst. Für auch nur ansatzweise irgendeinen Preis.
Ja, das ist echt krass.
Ja.
Aber gut, jetzt sind wir extrem vom Thema abgekommen, wie es immer so ist.
Ja.
Lass uns mal vielleicht auf die fachliche Seite gehen. Also ich meine, du warst ja nicht grundlos da. Insofern vielleicht einmal vorab, weil wir hatten ja auch schon so ein bisschen gequatscht. Ja. Hast du den Vortrag je ganz durchgesprochen?
Nein.
Also bis zum Ende nicht. Man muss ja auch dazu sagen, ja. Ich meine, du hast ja 3,5 Stunden waren das.
Genau.
Wann um alles in der Welt willst du einen 3,5-stündigen Vortrag üben? Du wirst ja früher oder später rauskommen während dem Üben. Was machst du dann? Fängst du von vorne an?
Ja,
also es
ja.
macht eigentlich gar keinen Sinn.
Das hat mich aber, muss ich ehrlich sagen, schon ein bisschen gestresst vorher.
Verstehe ich.
Weil ich habe es schon 1-2 Mal so ein bisschen angefangen, so mal den ersten Teil zu üben und habe dann geschaut, wie lange brauche ich denn jetzt? Ich habe mir so ein bisschen so Landmarks gesetzt. Im Sinne von so, wenn ich bei der Folie die und die Zeit mindestens gebraucht habe, dann passt es von meinem Tempo und dann werde ich gut die Zeit ausfüllen. Weil ich hatte 2 Sessions, die durch eine Kaffeepause getrennt waren. Die eine hatte den einen Obertitel, die andere den anderen Obertitel. Das heißt, du musstest dann eben so ein bisschen gucken, passt es von der Zeit für beides und überschneide ich nicht da. Und ich hatte halt super Schiss bei dem ersten. Ich bin manchmal ein bisschen aufgeregt, fange ein bisschen schneller an, als ich möchte, dass ich mit dem ersten Teil früher fertig bin und dann entweder so die Entscheidung habe, so mache ich jetzt Kaffeepause, muss dann den zweiten Teil so krass rauszögern oder mache ich halt den zweiten Teil, fange ich den schon mal an. So Gedanken gehen dir halt einfach durch den Kopf. Am Ende war ich halt beim On-Point halt fertig. Muss dazu sagen, beim zweiten Teil habe ich es ein bisschen schneller gemacht. Ich hätte gern mehr noch ins Detail gegangen. Aber da habe ich dann halt die Zeit gesehen und habe dann halt 3 Minuten vor Ende war ich genau fertig. So, was wirklich bei 3,5 Stunden ganz okay war.
Da kriege ich nur gerade ein Flashback von unserem Vortrag mit Jörn damals bei der Redcon, wo wir das gedrittelt hatten eigentlich. Und wir hatten irgendwie eine 1/2 Stunde oder was auch immer. Und wir beide halt top vorbereitet, schön Folien, alles geübt, sodass das genau passt. Und Jörn redet einfach 20 Minuten Freischnauze drauf los. Und alle schon so nervös auf die Uhr und die Organisatoren, Menschen hinten schon so auf die Uhr getippt. Ne? Und am Ende war es dann irgendwie so, dass ich 5 Minuten Zeit oder so hatte, weil der Typ so viel geredet hat, Mann.
Richtig, stimmt. Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Das ist so ein Typ, der kann das aber auch aus der Hüfte. Ne? Ich meine, Lehrer redet jeden Tag ins Dach. Ne?
Vor allem gerade so er, der dann über Philosophie im Football-Coaching, so da könnte der Typ ja auch 10 Stunden drüber reden. Deswegen,
das sieht da richtig aus.
Ja. Aber das ist mir nur gerade eingefallen mit dem Zeitmanagement.
Voll. Ach, der ist der Hammer, der Jörn. Aber ja, Zeitmanagement war so ein Ding, wo ich mir einfach super Sorgen gemacht habe. Ich habe Teile des Vortrags vorher durchgesprochen, sei es im Auto. Also ich habe die letzte 1,5 Wochen habe ich keinen Podcast oder sonst was mehr gehört, habe einfach nur noch das Ding vor mich hergeredet. So, aber ich hatte schon einige Teile des Vortrags, die ich so an sich, und das hatte mich nervös gemacht, vorher nicht so durchgesprochen habe im Kopf. Mhm. Ich habe zwar, klar, du machst dir Gedanken, was willst du sagen und so weiter.
Aber nicht konkret ausgesprochen.
Nicht konkret
ausgesprochen. Das ist ja ein Riesenunterschied immer.
Genau. Ja. Aber ich dachte mir so, beim zweiten Teil bist du eh schon im Reden drin und dann wird es deutlich besser klappen und so hat es dann auch geklappt. Also darüber war ich dann sehr happy. So, das hat deutlich besser funktioniert als gedacht und man muss halt immer bedenken, so, da sind halt keine, es war halt ein einziger da, der Amerikaner war, so jetzt abgesehen von Brad Schönfeld, aber der war auch Sonntag nicht da, der hat anderes zu tun gehabt. Ansonsten waren halt alles nicht Native Speaker, also waren halt nicht die, die Englisch als Muttersprache gelernt haben. Deswegen, da brauchte ich eigentlich gar nicht nervös sein, weil es entspannt war.
Hast dann zwischendrin auch improvisiert oder teilweise gemerkt, so, irgendwie bist du gerade so ein bisschen schwimmste sozusagen?
Ja, zwischendurch bin ich sonst Geschichten erzählen dann abgedriftet. Okay. Also das ging dann halt schon doch, aber nee, so richtig improvisieren nicht. Okay. Also manchmal machst du ja auch so ein bisschen, wenn bei deutschen Vorträgen, also im Deutschen kann ich das besser, man merkt irgendwie, die Zuschauer schweifen ab oder du verstehst es nicht so ganz, da kannst du vielleicht so einen Ticken besser und schneller drauf reagieren. So, aber das war alles voll in Ordnung.
Okay.
War eine interessante Erfahrung auf jeden Fall. Ja. Interessanter war auf jeden Fall, dem Alex mal auf Englisch zu hören.
Wie war es denn?
Es war schon so Arnold Schwarzenegger-Style. Mhm. Das war schon ziemlich geil. Der hatte Freitag und Sonntag eine Session. Das heißt, Freitag hat er über Biomechanik von Geräten und Übungsauswahl gesprochen. Sonntag auch am Ende. Ne? Das
ist sein Lieblingsthema, ja.
Ja, ja.
100-mal Hebelarm.
Ja. Moment Arm, Torque, kam alles auf.
Geil.
Und also ist schon geil, wie der sich da drin verfängt, weil du merkst richtig, also am Anfang war der ultra aufgeregt. Du kennst den nicht als aufgeregten Speaker. Der Typ war ja Lehrer, der hat die Ausbildung gegeben da in Wien und der macht ja jedes Wochenende macht er irgendwo einen Vortrag. Aber dann auf Englisch so, die ersten 3 Minuten, der war so ein hibbeliges kleines Kind. Gigant, ne? 112, 114 Kilo. So, was hat er gehoben früher? Über 300 Kilo?
Ich glaube 340 oder sowas.
Ja. Es war übrigens auch, ich weiß nicht, ob du den Namen kennst, ich habe gar nicht mit ihm gequatscht, ein Powerlifter da vom österreichischen Powerlifting-Team, der auch bei den Worlds gehoben hat und über 300 gehoben hat.
Ich so glaub,
ein blonder,
ich
junger Typ.
Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber der habe ich gesehen.
Der war auch da. Der hat viel auf ihn Bezug genommen und so. Und das ein bisschen mit dem gequatscht. Aber anyways, War super interessant, die beiden Vorträge von ihm. Und du hast gemerkt, nach 5 Minuten war der drin und dann war die Nervosität weg, weil der hat einfach mit Leidenschaft gesprochen. Ja. Und das ist das, was den Typen halt auszeichnet, ist so, weil du merkst, so, der verliert sich voll da drin. Der hat da so Bock da drauf. Und dann vergleichst du es halt mit einem mit Schönfeld. Schönfeld war halt schwierig. Der Typ hat halt seine Studien und alles drum und dran. Also so leise musst du auch nicht sein, Lorenz, alles gut. Das hört man eh nicht.
Vielleicht einmal ganz kurz an der Stelle. Ich meine, wir wissen, wer das ist, aber wer ist das? Weil ich glaube, Pürzel ist, glaube ich, jedem Begriff. Ja. So weit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Wenn nicht, dann habt ihr irgendwas falsch gemacht. Nein, Quatsch. Ne? Aber wer ist Schönfeld?
Schönfeld ist in der Forschung des Hypertrophie-Trainings, also Muskelwachstum-Trainings, eigentlich so der mitbekannteste Name ist. Auch Autor von, glaube ich, 2 Büchern sogar jetzt mittlerweile. The Science of Muscle Hypertrophy, glaube ich, heißt das. Jedenfalls, der ist da relativ bekannt, weil er sehr, sehr viele wissenschaftliche Publikationen dazu rausbringt seit Jahrzehnten. Und so eigentlich so der Name, den man mit Hypertrophie-Training einfach verbindet. So. Das ist Brad Schönfeld. Und deswegen ist er bekannt. Der Typ ist eigentlich jedes Wochenende unterwegs in der ganzen Welt, hält Vorträge zum Thema Hypertrophie-Training. Und das seit Jahren. Und deswegen sehr interessanter Typ. Der sah morgens auf jeden Fall, also wir haben den morgens beim selben Hotel, haben wir den das erste Mal gesehen. Mit Frühstück wollen wir noch nicht ansprechen, weil, boah, der ist gut in die Jahre gekommen. Halleluja. Also du kennst halt seine Bilder, die er immer postet, auch so, die auf seinem Buch sind und so. Und so, boah, das ist schon ein älterer Herr geworden langsam. Der sah gut zerstört aus morgens. Aber dann später sind wir zusammen im Uber gefahren. Sehr, sehr netter Typ an sich. Sehr netter Amerikaner und auch keiner, der weltfremd ist. Hast du ja häufig das Problem mit denen, dass sie das einfach nicht alles checken, was in Europa passiert und so. Der war, glaube ich, 30, 40 Mal in Europa unterwegs, meinte er. Also der kennt sich halt schon gut aus. Und sein Vortrag war ja alles zum Thema, wie wähle ich die richtige Wiederholungszahl, die Satzzahl aus, die Pausen, die Frequenz und so weiter. Und das Problem dabei war, dass alle, die da waren, waren jetzt keine komplett Neulinge als Coaches, sondern der größte Teil hat schon als Coach gearbeitet. Und jeder stößt über diese Basics irgendwann mal drüber. Und diese Basics sind leider, wie er es dann auch richtig dargestellt hat, aber die sind halt einfach relativ schnell zusammengefasst. Und das war so ein bisschen das Problem, dass er halt am Ende 6,5 Stunden über Details gesprochen hat, über sein Review hier, ich habe das mal zusammengefasst, vor 10 Jahren haben wir das gemacht, um am Ende einen Trainingsplan zu zeigen, wie ich es gestern schon gesagt habe, mit 3x8-12 und 4x8-12. Und dann denkst du so, boah,
weiß ich 6 Stunden Zeit damit verbracht, um das bestätigt zu kriegen, was man seit Jahren macht.
Ja, und dann hat er 1 Stunde in Ernährung gemacht, wo halt war so, ja, iss mehr, als du verbrennst und iss Proteine. Und dann war halt 1 Stunde Q&A noch zum Ende. Also er war halt schon...
Kamen da gute Fragen?
Ja.
Weil manchmal kommen ja dann auch keine guten Fragen und dann...
Nee, also ich dachte, der war halt 16:45 fertig, hatte bis 6 Uhr Zeit. So, der war halt 1:15 früher fertig, als er eigentlich sein sollte. So, dann waren wir schon alle so ein bisschen, was heißt alle nervös, aber du hast gemerkt, der Christoph und Christian, die Organisatoren, die waren schon so ein bisschen nervös. Und dann hat er sich halt einen Stuhl genommen und hat sich halt hingesetzt und meinte so, jetzt machen wir Q&A. Und die haben es tatsächlich bis 18 Uhr ausgereizt, haben über 1 Stunde Fragen gestellt. Aber insgesamt so kam nicht viel mehr rum. Da war so Interset-Stretching kam noch, also sollst du zwischen den Sätzen nicht stretchen, gibt es da Hinweise drauf? Wie sieht es aus mit Cluster-Sätzen? Wie sieht es aus mit isometrischem Training und so? Noch so ein paar Kleinigkeiten, aber insgesamt, es kamen halt nicht die Details bei rum. Die Leute insgesamt, soweit ich das weiß, waren zufrieden. Die meinten, ich habe sowas gehört wie so, ja, war eine coole Wiederholung und so. Aber ich muss halt auch sagen, ich habe mir halt viel, es gibt viel Kontroverse bei Thema Hypertrophie die letzten Monate besonders. Full Range of Motion, wie weit soll ich an Muskelversagen herantreten? Viele neue, was heißt neue Ergebnisse, aber neu interpretierte Ergebnisse von Studien von vor ein paar Jahren.
Ja, vor allem, wo es auch gefühlt teilweise so ein bisschen hin und her geht. Also gerade dieses Muskelversagen-Thema.
Data-Driven Strength hat er ja letztens was dazu gemacht.
Ja, genau, aber also, auf was ich hinaus will, es war ja vor ein paar Jahren so dieses große Thema, man muss nicht bis zum Muskelversagen trainieren. Und jetzt plötzlich alle wieder, doch, du musst schon bis zum Muskelversagen trainieren. Dann ist so ein bisschen...
Ja, und das ist so, wo ich mir dachte, wäre schön gewesen, wenn wir über diese aktuelle Kontroverse ein bisschen diskutiert hätten. Ja. So. Ist nicht so ganz zustande gekommen, ist aber auch nicht schlimm. Er hat am Ende seinen Job gemacht. So, er hat abgeliefert, was gefragt wurde, nämlich, nennen wir mal, wie soll ich an Hypertrophie-Training herangehen? Und das hat er gemacht. War halt so, wenn du halt erwartest, dass jemand aus den USA kommt und extra so, du hattest so einen Tick mehr. Ganz einfach. War ein bisschen schade. aber es war immer noch in Ordnung. Also du kannst ihm auch irgendwie nicht böse sein, weil es war schon solide, was er abgeliefert hat. Ja? Ja, das war dann Samstag, sind wir dann zusammen essen gegangen. Das war nochmal ganz interessant, mit denen hat so ein bisschen zu quatschen und so. Der Alex hat viel über seine Promotion gesprochen, er promoviert ja an der Uni Wien zum Thema Kompensationsstrategien in Kniebeuge und Kreuzheben. Und hat er das österreichische Powerlifting-Team gehabt und hat die da gemessen und so. Sehr, sehr, sehr interessant gewesen. Ich musste übrigens mal den Vortrag von ihm von München unbedingt schicken, den habe ich. Und ja, das einfach guten Abend gehabt insgesamt. Also so schöne, also die sind so wunderbar down to earth, wie man halt so sagt, so auf dem Boden geblieben, kann sich wunderbar mit denen über alle möglichen Themen unterhalten. Es ist einfach irgendwie verrückt dann so, du sitzt an einem Tisch, du hast gegenüber Alex Pürzel, links hast du den Schönfeld, da schräg gegenüber Lasse Lorenz. Und ich so, hä? Warum das denn jetzt?
Also ich meine, das war auch so eine Frage und ich glaube, ich habe dir die schon mal gestellt bei einem mit dem NSCA-Vortrag.
Ja.
Da habe ich schon mal die Frage gestellt und jetzt kann man sie nochmal stellen, weil es jetzt nochmal ein bisschen anders war, der Kontext von dem Vortrag. Zum Beispiel speziell bei der NSCA hatten wir ja damals auch schon gesagt, so man hat damals die fette Bibel sozusagen davon zu Hause gehabt und das war immer so, boah, hier der CSCS und so. Das war irgendwie so was Krasses, so gefühlt, du weißt, was ich meine. Und dann warst du jetzt da und hast einen Vortrag gehalten. Jetzt entsprechend hier nochmal Thema Hypertrophie. Ich meine, so ein allgegenwärtiges Thema, jeder, der in diese Fitnesswelt kommt, es geht immer um Muskeln, Muskelaufbau so, also das Kernthema. Und dann hast du da eben den Alex Pürzel, so im deutschsprachigen Raum, so der kranke Typ, was das Thema angeht. Ja. Dann hast du Schönfeld und dann bist du mit dabei.
Was soll ich
da? Was sind da so deine Gedanken dazu?
Ja, also mein Gedanke, der Christian, einer von den Organisatoren, hat mich im Nachgang angesprochen. Er meinte so, war doch gar nicht so schlecht, war doch super. So, warum warst du so aufgeregt? Und ich so, ey, pass auf, Christian, die Thematik ist immer, erstens kannst du mich anschauen und sagen so, Hypertrophie ist jetzt nicht mein Fachgebiet. So, das ist es ist halt einfach so es gibt halt Themen wie hier mit Schnelligkeitstraining oder sonst was. So, wir beschäftigen uns damit jeden Tag. Hypertrophietraining ist ein Teil von unserer Arbeit und so. Aber nichts, wo ich so, wenn der Alex drüber redet, mit Leidenschaft, mit Detail, weil der Typ hat sich 50 Bizeps-Curl-Maschinen angeschaut, bevor der am Ende sich für eine entschieden hat, damals für das Gym. So, aus wo damals Dorian Yates die und die Vorbereitung gemacht hat. So. Mit der Leidenschaft geht er da dran. So, und bei mir ist das Thema halt aus einer ganz anderen Perspektive. Also ich bin da nicht so extrem leidenschaftlich, wenn du mich jetzt fragen würdest, was Hypertrophie-Training betrifft. Deswegen war das für mich so ein bisschen vorher sehr aufregend, weil normalerweise redest du ja nur über die Themen, die so zu 100% dein Ding sind. Ja. So, das ist wie wenn du einen Vortrag jetzt über Trainingsplan und Powerlifting halten sollst, super. Ja. So, irgendwo ist aber, keine Ahnung, Herz-Kreislauf-Training für Powerlifter ist zwar auch irgendwie ein Teil von deinem Ding.
Aber schwierig, ja.
Definitiv. Aber schwierig, okay, da wäre es auf jeden Fall auch. So, und deswegen, das ist so eine Thematik, wo ich einfach vorher aufgeregt war.
Was war denn vielleicht die Motivation von denen jetzt dich oder speziell? Oder sagen wir es anders, wie kam es dazu, dass sie diese Konstellation gewählt haben? Also ich meine, Schönfeld, klar, macht definitiv Sinn. So, das ist die Number One sozusagen dafür. Und wenn du jetzt auf der anderen schaust, Pürzel, deutschsprachig, gerade so Biomechanik, auch das ist sehr naheliegend.
Ja.
Wie kam es zu der dritten Person sozusagen?
Ja, das hat tatsächlich, also ist gar nicht so an mich geheftet. Das hängt dann mit der NSCA Germany zusammen.
Okay.
Dadurch bin ich ja für die Ausbildung mit Simon und mit Julia und Eddie zuständig und da ist es letztendlich so, dass die eine Kooperation hatten für diese Konferenz. Ich glaube, darüber dann auch ein bisschen mit Alex und Co., weil der ja auch bei der NSCA nochmal mit drin hängt. Und dann haben die einfach gesagt, so, wir können gerne nochmal einen Speaker mit dazu holen, wir können das noch auffüllen und da hat die Dani mich vorgeschlagen, dass ich das machen kann. So. Und dann, ich meine, wahrscheinlich hätte genauso gut Simon halt dahin fahren können. So, aber ich wurde am Ende gefragt und ich habe es am Ende gemacht. Also deswegen, ich weiß gar nicht, ich habe irgendwann die Nachricht von Christian bekommen, ob ich das machen will und dann habe ich mich entschieden, das zu machen. So, und ich habe ja erzählt im Podcast schon, wie das war, so von wegen so, ja, wie lang? So, ja, 30 Minuten kann ich mir vorstellen, also er kann es auch drei, vier Stunden machen. Ja, klar. Aber gut, das so kam es halt zustande. Ich glaube, das, was aber, das habe ich in dem Vortrag gesagt, was ich interessant fand fürs Wochenende ist, wenn ich einen Schönfeld und einen Pürzel anhöre, zum Thema Hypertrophietraining kriege ich mal eine komplett neue Perspektive darauf. Weil wir bewegen uns den ganzen Tag nur in unserer Bubble. In unserem kleinen Raum. Ich beschäftige mich nur mit Athletiktraining und nur aus der Perspektive des Athletiktrainings. Und genauso bei dem Powerlifting. So. Und genauso gut, wenn ich halt mal eine andere Perspektive bekomme, kann ich mal hinterfragen, gibt es vielleicht Dinge, die wir übernehmen können für uns? Und ich hatte gehofft, durch den Vortrag das ein bisschen auch zu schaffen, mhm. Überträge zu schaffen, neue Perspektive zu schaffen für die Leute. Ich weiß nicht, was genau die Perspektive, die Motivation war, so ein irgendwie fremdes Thema mit reinzunehmen, weil es war ja Biomechanik, das andere waren ja so ein bisschen Belastungsparameter für Hypertrophietraining, also wirklich echt für Kraftsportler eher gedacht. Und dann kommt Teamsportler.
Was waren denn vielleicht so die Kernthemen, die du behandelt hast? Also worüber hast du konkret gesprochen? Ja. Also du wirst ja vermutlich nicht darüber gesprochen haben, dass 3x10 besonders toll ist.
Nee.
So, also das heißt, worum ging es?
Okay, Teil 1 ging erstmal darum, wie viel Hypertrophietraining brauchen Athleten eigentlich überhaupt. Das heißt, wir haben gesprochen über den Zusammenhang zwischen Hypertrophie und Performance, Hypertrophie und Kraft, Hypertrophie und Power. Das heißt, du musst ja erstmal verstehen, ich mache eine strukturelle Anpassung und das ist Hypertrophie am Ende. Und was für einen Übertrag hat das auf die Kraft? Als ersten Schritt. Und das ist ja die klassische Modelle, wie nennen wir es? Mir fällt bestimmt gleich der Name, ein Phase Potentiation. Ich baue Hypertrophie auf, habe ein größeres Potenzial für Kraftsteigerung. So, beim Powerlifting hört es da auf, gehe ich wieder Hypertrophie, Kraft, Hypertrophie, Kraft. So, bei uns Off-Season, Hypertrophie, Kraftaufbau, Power. Und dann haben wir In-Season und dann fangen wir von vorne an. Das ist so der Klassiker, wie du es in der Trainingsplanung kennst. So, und da haben wir uns einfach mit beschäftigt, ist es wirklich so? Und da geht es endlich darum, so welche Anpassungen passieren strukturell, sei es Änderung des Fiederungswinkels von einem Muskel, kommen halt Sarkomere, das heißt Muskelzellen parallel dazu, kommen die in Länge dazu, was verändert das zum Beispiel? Und dann, als ich festgestellt habe oder für die Leute festgestellt habe, okay, es gibt einen Zusammenhang zwischen, wir haben mehr Muskelmasse und mehr Kraft und vielleicht auch dann mehr Muskelmasse und mehr Power, ist die Frage, gibt es denn noch ein zu viel? Weil das müssen wir uns auch fragen. Wir könnten das ja dann ausreizen. Wenn ich einen positiven Zusammenhang habe zwischen Hypertrophie und Performance, könnte ich einfach maximal gehen und sagen so, hey, warum bauen denn die ganzen Weightlifter, das ist jetzt kein Teamsportler, aber warum bauen die ganzen Weightlifter nicht maximal viel Muskelmasse auf? So, oder warum macht zum Beispiel nicht ein Fußballer mal ein ganzes Jahr aussetzen und baut nur Hypertrophie auf? So, blöd gesagt jetzt erstmal. Und dann geht es um negative Aspekte. Was sind negative strukturelle Anpassungen, die wir haben können von klassischem Hypertrophietraining? Nah an die Ermüdung ran, also wird jetzt erstmal plump gesagt, nah an die Ermüdung ran, viel Volumen und Co. In unserem Setting des Teamsports, warum macht das vielleicht keinen Sinn? Und da sind wir wirklich auf die Physiologie gegangen, was sind für Anpassungen, wenn ich nah ans Muskelversagen gehe? Kalziumabhängig und welche Transkriptionsfaktoren, das ist schon ein bisschen, ich musste Zeit füllen, Transkriptionsfaktoren werden da aktiviert und Co. Also was für Anpassungen auf Muskelfaserebene passieren, wenn ich halt eben so ein klassisches Hypertrophietraining ausführe? Und was könnte das eventuell für negative Applikationen haben? So, das war so ein bisschen mein Teil Nummer 1. Und Teil 2, kurz gefasst, war dann, okay, wir haben jetzt die und die Ergebnisse. Was ist denn jetzt die praktische Anwendung? So, und ich kann das halt tatsächlich recht runterbrechen. Also wenn wir das mal für Leute runterbrechen wollen, die ganz gern was zu dem Thema fallen wollen, Teamsportler und Hypertrophie. Der Hauptpunkt ist, was unser Ziel ist, ist, wir haben 2 Muskelfasertypen. Sehr einfach ausgedrückt, wir haben sehr, sehr viel mehr Muskelfasertypen, aber wir haben unterscheiden Typ 1 und Typ 2 Fasern. Typ 1 sind langsamer, die sind oder langsamer von der Verkürzungsgeschwindigkeit, die sind ermüdungswiderstandsfähiger. Und auf der anderen Ebene haben wir Typ 2 Fasern, die kontrahieren schneller und die sind aber nicht ganz so ermüdungswiderstandsfähig. Aber wenn du halt zum Beispiel Fußball schaust, die gehen, 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 ein Sprint, gehen, gehen, gehen. Es ist immer sehr schnelle Aktionen, wieder nichts tun. Football, 5 Sekunden Power, 25, 30 Sekunden nichts tun. Ist perfekter Typ 2 Typ. Also das, was wir brauchen, brauchen in kurzer Zeit sehr viel Power und dann können wir gerne Ruhe mit reinbringen. Entsprechend, ich möchte, dass diese Typ 2 Fasern so stark wie möglich hypertrophieren und Typ 1 Hypertrophie möchte ich so wenig wie möglich haben, weil am Ende, das ist Muskelmasse, aber nicht unbedingt welche, die mir vielleicht auch mehr Kontraktionskraft, mehr Kraft, Muskelkraft erzeugt und mehr Performance. Ja, weil deswegen unser Anteil von Typ 2 Querschnittsfläche soll so groß wie möglich werden, von Typ 1 Querschnittsfläche verhältnismäßig so klein wie möglich. So, das ist unser Ziel. Und wie schaffen wir das? Wir schaffen das durch High-Load-Training, also durch schwere Lasten. Das soll halt einen großen Teil unseres Trainings ausmachen. Auch mit wenig Wiederholung können wir wieder Hypertrophie erreichen. Ne, das heißt, irgendwo im 4er, 5er, 6er Bereich. Und zweitens, alles, was nah an Muskelermüdung rangeht, hat immer negative Implikationen. Immer. In Anführungszeichen, hat häufig negative Implikationen von uns. Deswegen meistens für Sportler macht es Sinn, weit weg vom Muskelversagen zu bleiben, einfach um keine negativen Anpassungen hin zu einem langsam zuckernden Muskelfaser zu haben oder halt eben diese Typ 1 Hypertrophie besonders zu erzeugen. Weil das machen wir nämlich auch, wenn wir halt bis zum Muskelversagen gehen. Das sind halt so die Hauptpunkte. Mit viel Last trainieren, wegbleiben vom Muskelversagen Und hatte ich noch irgendwas? Max Effort. Schnell bewegen. Wir wollen unsere Lasten so schnell wie möglich bewegen. Darauf habe ich die 3,5 Stunden eigentlich ausgebaut.
Ja, aber das ist ja dann eigentlich in Anführungsstrichen eine ganz logische Kombination der drei Leute sozusagen. Weil du hast so quasi den Schönfeld, der eher sehr allgemein gesprochen, wie erzeuge ich Hypertrophie? Also ich war jetzt nicht dabei, aber so, ich kann es mir vorstellen. Vielleicht eher so ein bisschen in die Bodybuilding-Fitness-Richtung, behaupte ich jetzt einfach mal. Dann hast du den Pürzel, der eher konkreter reingegangen ist, wahrscheinlich was Übungsauswahl, Geräte und sowas angegangen ist und dann vielleicht eher so eben diese ganze Thematik mit Hebel und Kraft und sowieso. Und dann hast du aber quasi jetzt auch dich, der das Ganze mal so ein bisschen aus einer Performance-Perspektive kritisch hinterfragt. Mhm. Deswegen finde ich es eigentlich einen ganz logischen Aufbau so.
Voll, also es hat sich dann doch ganz gut ergeben, weil der Alex, der danach dran war, der konnte nochmal viel Rückbezug nehmen und so, konnte man nochmal bei vielen Themen doppelt sprechen, was immer gut ist, weil wenn es sich am Ende bestätigt, weil er auf dieselben Ergebnisse kommt, bin ich ja happy drüber. Hätten wir da eine Kontroverse gehabt, wäre noch schlimmer gewesen. Aber ich habe viel über Programming-Strategien und bei uns ist immer, wir haben immer Worst-Case-Szenario bei den Sportarten, die eine lange kompetitive Saison haben. Das heißt, du hast viel Sport, du hast viel Training, so, und du musst irgendwie den Kraftraum nebenbei reinpacken. Das heißt, in Anführungszeichen, Worst-Case-Szenario, mit dem musst du halt rechnen und mit dem musst du arbeiten und das Maximum rausholen. Und deswegen, ich glaube, das ist nochmal eine interessante Perspektive für Leute, die damit nicht so viel zu tun haben. Da erstmal so, wie gehen wir im Programming mäßig daran? Wir haben viel über Microdosing zum Beispiel gesprochen, so wie kann ich mit minimalen kleinen Dosen über die Woche verteilt mein Kraftlevel halten über die Saison. Das sind, glaube ich, ganz interessante Aspekte für ein Powerlifting. Kontext und Co. Also ich denke, dass das im Nachgang, als ich den fertig hatte, dachte ich so, ja, das kann da doch ganz interessant sein. Ich habe super lang Schiss gehabt, weil ich nicht wusste, worüber ich reden sollte. Also du sitzt dann da und du hast dieses Blackout und weißt nichts. So,
jetzt Moment, hat man dir das Thema vorgegeben oder hast du dir
das ausgegeben? Das hat mir
vorgegeben. Okay. Oh Gott, ich dachte gerade schon, man sagt so, Kevin, erzähl mal was. Nee. Irgendwas über Hypertrophie, denk dir was aus.
Nee, das gut. Nicht. Aber das war halt letztendlich, das Thema war zwar vorgegeben, er muss ja trotzdem überlegen, so, welche Richtung willst du es formen.
Ja, klar.
So. Ja. Und das war einfach die Thematik. So. Mhm. Genau, aber es hat dann doch gepasst. Und der Alex auf jeden Fall war super happy. Der war wie so ein kleines Kind, hat er sich gefreut, weil er meinte halt so, er sitzt halt immer auf der anderen Seite. Der Typ ist ja jede Woche unterwegs oder ist an der Uni am Lernen. So, das heißt,
ach so,
auf der anderen Seite im Sinne von, er ist mal Referent. Und jetzt war er mal Zuschauer, ausnahmsweise und so. Und da war so begeistert, wir müssen telefonieren, wir müssen mal reden über die Idee, das. Er hat so viele Ideen gehabt. Ich so, ja cool, freut mich, wenn ich dich halt zum Nachdenken habe bringen können und so. Und genau das ist ja am Ende der Arbeit nicht mit Teamsportlern zusammen.
Ja, klar.
Aber einfach die neue Perspektive vielleicht mal zu geben. Ja. Und genauso habe ich die von denen erhalten. Ja. Einfach mal nochmal ein paar Ideen mitnehmen. Mehr wirst du durch eine Konferenz nicht schaffen.
Ne? Ja, definitiv.
Und das war spannend und Sonntagnachmittag dann nochmal mit Alex dann ein Teil, der war dann, ich meine, das ist dann jetzt schon 2,5 Tage, du hast schon gemerkt, so, boah, das zieht sich halt, aber er hat super gemacht, er hat die Leute nochmal richtig mitgerissen und so und dann war Sonntagabend, warum? Montag sind wir geflogen und dann war die Konferenz beendet und insgesamt, also auch wenn ich jetzt über Schönfeld und so geredet habe, es war insgesamt wirklich eine tolle Veranstaltung, mega organisiert, die Jungs haben sich ultra Mühe gegeben, wir waren ja in dem von lass mich lügen, FK Austria Wien, in einem Fußballstadion in so einer Loge. Mhm. Und da war das dann halt dieses Event. Also es war wirklich ein schönes Ambiente, wie sie es gemacht haben. Und wir haben jetzt, glaube ich, an die 60 Leute, die da insgesamt dran teilgenommen haben. Also wirklich, wirklich tolle Sache. Und hat im Nachgang, denke ich mir wieder, hat sehr viel Spaß gemacht. Im Vorhinein dachte ich mir so, boah, ne, scheiße. Warum sagst du immer ja? Das ist das große Problem.
Ja, aber ist doch sehr schön. Klingt nach einem guten Wochenende, gute Erfahrung.
Ja.
Wie geht's weiter? Oder steht erstmal nichts an?
Ach so, ich weiß gar nicht drüber. Ich darf nicht drüber reden. Ende September ist in Dortmund Speed Summit. Da bin ich auch Speaker, warum auch immer. Wieder frage ich mich, warum auch immer.
Ja gut, also Speed Summit hört sich jetzt schon nach
schnell. Aber das sind alles Leichtathleten, die dort sind. Das heißt, der eine ist Schweizer Nationaltrainer Leichtathletik, der nächste ist für Bob-Anschieber und für Skeleton-Nationaltrainer. So, und dann stehst du halt da. Und dann stehe ich da und ja.
Naja gut, Football ist ja jetzt auch in Europa eine wachsende Sportart. Du bist so, muss man ja im Prinzip sagen, so die Number One Anlaufstelle geworden, deutschlandweit, was Footballtraining angeht. Deswegen. So abwegig finde ich es jetzt auch nicht.
Ja, ich glaube, ich muss mich da einfach an diese Situation gewöhnen. Aber es sind unterschiedliche Themen. Da ist dann halt eben so, ich habe mich jetzt festlegen können auf Gamespeed, also so ein bisschen Agilität, die Thematik, weil ich wollte jetzt nicht...
Also das heißt Hütchen auf den Boden legen, ne?
So in etwa. Mhm. Ich wollte jetzt nichts auf irgendwas geradlinig Laufendes gehen, weil dann würden die mich... Die Leichtathleten zerreißen mich.
Ja, okay, gut, ja gut. Macht ja keinen Sinn, wenn du einen Sprinttrainer hast, dann braucht man nicht.
Ja, ich musste irgendwas Multidirektionales haben, wo die keine Ahnung von haben, weil ich dachte so, das kann ich nicht machen, dass ich in irgendeiner Weise da compete mit dem Wissen.
Sind Leichtathletik-Coaches so ein bisschen wie Gewichtheber-Coaches?
Ja, die sind schon
speziell. Das hätte ich mir auch
Die sind schon sehr speziell, aber total liebe Leute, will nichts dagegen sagen, aber genauso wie wir und genauso wie du als Powerlifting-Coach in deiner Welt lebst, leben die auch in ihrer eigenen Welt. Ja. Also alles komplett legitim. Ja, nee, aber das und den Alex sehen wir selbst hier, Mitte September, glaube ich. Freue ich mich sehr drauf, den hier zu haben. Der müssen wir auf jeden Fall mit dem Essen gehen.
An der Stelle natürlich freche Werbung.
Ja.
Wenn man euch jetzt überzeugen konnte von dem Pürzel, über den wir nebenbei gesprochen haben, und ihr aus Köln seid oder zumindest Umkreis, NRW ist groß, dann schaut sehr, sehr gerne bei Die Krafthalle bei Instagram mal vorbei. Da findet ihr dann entsprechend Infos, könnt das Ganze auch buchen und dann kommt ihr vorbei.
Genau,
es gibt nämlich noch Plätze.
Richtig.
Das Ganze ist bisher noch nicht so groß beworben worden, weil sich das von alleine schon ziemlich krass füllt.
Schon deswegen, die Hälfte ohne Werbung.
Ja, ja, genau. Also deswegen volles Wochenende, 2 Tage.
Ja.
Pürzel hier bei uns in Köln. Deswegen spannend, wird auf jeden Fall gut.
Was ja.
Also.
Die Musik wird hier plötzlich aufgedreht.
Die Musik sehr laut. Ja, aber deswegen, wenn euch das interessiert, schaut da gerne vorbei.
Genau, also schaut bei, also über unser Instagram-Profil kommt man noch, glaube ich, ganz grob drüber, aber Vikus ist letztendlich die wo man das Ticket dann kaufen kann. Ansonsten schreibt uns eine Nachricht, wir schicken euch gerne einen Link.
Genau.
So, jetzt geht Cascada los.
Ja. So, ich würde eher sagen, ich glaube, das passt jetzt thematisch hier sehr, sehr gut als Abschluss. Ich habe ja eine Frage gekriegt von einem unserer lieben Zuhörer über ein Thema, über das wir sprechen können. Das werden wir auf jeden Fall nicht mehr jetzt anschneiden. Da kann man so mal eine ganze Folge drüber machen. Aber an der Stelle natürlich für die Leute, die jetzt noch dran sind, gerne der Reminder, schreibt uns sehr, sehr gern wegen Fragen, wegen Themenvorschlägen, Gästen oder Ähnlichem und hinterlasst uns natürlich gerne nochmal eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, wenn ihr es noch nicht getan habt. Sonst habe ich nichts mehr zu sagen. Kevin, wie schaut's aus?
Ja, genau so.
Passt. Dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.